ARD.
Der ist wirklich überladen wie eine Regionalbahn beim 9-Euro-Ticket. Völlig unglaubwürdig, das Ganze.
Wenn eine KI das geschrieben hätte, wäre es, glaube ich, besser gewesen. Oh, warmes Wasser. Könntest du das mal mit deiner Brille vorlesen?
Wahres Wissen.
Ah, wahres Wissen. Und die Frage lautet... Nee, die ist zu einfach.
Also entschuldige mal, was ist da
für eine... Das kann ich auf keinen
Fall. Bloß weil ich mal was weiß, ist das doch nicht so einfach. Was sind das denn plötzlich für Chris-Chris-Kategorien?
Eat, Read, Sleep.
Katharina, wie geht's?
Ja, man hört's noch ein bisschen, ne? Wir waren ja letzte Woche unterwegs in Nürnberg und in München. Und in München, nach der Veranstaltung in München, hat mich irgendwie voll so eine Erkältung erwischt. Man hört's noch. Aber zum Glück hatten wir im NDR-Mobil in unserem schönen Auto eine tolle Sitzheizung und ich hatte Aspirin von dir. Und das war gut, denn nach München am Samstag war ich ja mit Jan noch auf der Buchlust in Hannover. Das ist so eine Messe mit unabhängigen Verlagen und da hatten wir auch noch eine Show. Und da musste ich ja nun fit sein einigermaßen. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen auf die Bühne gequält, aber ich hoffe, man hat es nicht gemerkt.
Für Eat, Read, Sleep immer im Einsatz Katharina Marenholz. Und das war alles off-air. Denn wir hören auf euch, denn das Ergebnis der Umfrage ist, Live-Mitschnitte sind bei euch nicht wahnsinnig beliebt als Podcast. Deshalb werden in Zukunft mehr Live-Sessions exklusive Erlebnisse fürs Publikum sein oder wie heute nur zum Teil in eine Folge einfließen.
Ja genau, da ändern wir ein kleines bisschen das Konzept. Und falls bei unserer Minitour im Süden jemand unser NDR-Mobil mit dem Eat, Read, Sleep QR-Code gesehen hat und jetzt zum ersten Mal dabei ist, wir sind
Daniel Kaiser
und Katharina Marenholz und das hier ist Eat, Read, Sleep, der Bücherpodcast der Herzen und auch mit einem Herz für alle Genres, egal ob High-End-Literatur, Romance, Kinderbücher, Graphic Novel, Krimis, hier gibt's für jeden und jede die richtigen Buchtipps.
Alle Folgen in der ARD Audiothek. Abonniert unseren Podcast da am besten direkt. Dazu muss man da auf diesen Button Folgen klicken, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Ja, und dann geht's los mit dieser Sonderfolge und wir sind ja direkt vor der Adventszeit.
Genau.
Mit der Folge.
Hast du schon Adventskranz?
Nee. Ich habe ja einen sehr minimierten Adventskranz sowieso, nur das ist nur so ein Holzball, so ein Mini-Holzstück mit so vier Kerzen
drin. Aber vier Kerzen gildet, das reicht.
Vier Kerzen genau. Gildet, ja, weil wir so wenig Platz haben, sonst steht das immer rum und nadelt mir alles voll. Kann ich nicht aushalten. Auf jeden Fall Adventszeit, Hochsaison im Buchhandel. Letztes Jahr waren Bücher auf Platz 5 der beliebtesten Weihnachtsgeschenke. Rate mal, was auf Platz 1 war.
Oh, keine Ahnung. Parfum?
Nee.
Gutscheine.
Ja, ja! Wirklich. Das finde ich so arm. Wirklich, Gutscheine auf Platz 1, 44% der Leute da, die befragt
werden. Naja, was heißt arm? Das sind ja auch Gutscheine für Erlebnisse zum Beispiel,
ja,
die man...
Ja, für Erlebnisse okay. Aber ich finde so ein Gutschein so für Douglas oder so,
das ist ja,
ein fürchterliches Geschenk. Naja, Bücher wurden immerhin noch mehr verschenkt als Schmuck, das fand ich interessant. Mhm. Und mehr auch als Unterhaltungselektronik, guck mal. Mhm. Naja, in jedem Fall werden in dieser Adventszeit jetzt hier Bücher mehr gebraucht denn je. Und da stehen wir von Eat, Read, Sleep natürlich zur Verfügung mit wöchentlichen Folgen.
Hurra! Und zwar heute zum Thema Krimi. Wir waren ja nicht nur im Süden unterwegs, sondern auch in unserer Heimat in Hamburg beim Krimi-Festival in der Kulturfabrik Kampnagel. Das war, glaube ich, Katharina, bis jetzt unsere größte Veranstaltung. Ne?
Ja, ich meine auch.
900 Menschen im Publikum. Und wir haben da ganz mutig, todesmutig einiges ausprobiert, was wir noch nie gemacht haben. Speziell für diese Show, für den Abend. Du hast eine PowerPoint-Präsentation gemacht und wir hatten zum ersten Mal unsere organisierte Einlaufmusik mit Pomp and Circumstance. Wir wussten nicht, wie es funktioniert, aber es hat funktioniert. Und natürlich hatten wir auch klassische Buchtipps dabei. Deshalb gibt es hier in der Folge ein bisschen was von der Veranstaltung auf Kampnagel und ein bisschen was aus dem Studio am Roten Baum.
Ja, und es geht direkt außergewöhnlich los. Sonst sliden wir ja mit der literarischen Vorspeise so langsam in die Folge rein. Beim Krimi-Festival ging es direkt in Medias Res, beziehungsweise in Criminales Res, wie vielleicht der Lateiner sagen würde.
Genau.
Lasst euch überraschen.
Die literarische Vorspeise.
Glücks.
Kekse. Kennt man ja aus jedem China-Restaurant, stammen allerdings ursprünglich aus Japan und die Inspiration für diese literarische Vorspeise stammt aus diesem Buch, natürlich ein Krimi, Yoko von Bernhard Eichner. Yoko ist auch die Protagonistin dieses Krimis, sie ist Ende 20, ihre Eltern sind große Beatles-Fans. Ihre Mutter ist früh gestorben, sie ist allein mit ihrem Vater aufgewachsen. Der Vater besaß eine Metzgerei, Yoko hat dort mitgearbeitet. Aber nach dem Tod des Vaters hatte sie keine Lust mehr auf Metzgerei und hat stattdessen eine Glückskeksmanufaktur gegründet, dort in den Räumen. Das war immer ihr großer Traum und es läuft auch super. Und privat läuft es auch gut für Yoko. Sie hat ihre große Liebe gefunden, Maren. Und eines Tages, und da verrate ich jetzt nicht zu viel, denn es passiert schon auf der ersten Seite, liefert Yoko eine Kiste Glückskekse an ein chinesisches Restaurant und beobachtet einen kleinen Hund im Hinterhof, der von zwei chinesischen Männern fürchterlich misshandelt wird. Und sie will dem Hund helfen. Das funktioniert nicht so gut. Die Sache mit dem Hund endet schlecht, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und Yoko wird von den beiden Männern in einen Lieferwagen gezerrt und im Wald vergewaltigt. Das alles passiert ziemlich auf den ersten Seiten und dann schwört Yoko Rache.
Ein tolles Buch, rasant und zupackend, diese Rache, in diese Psyche einzutauchen, in diese Rache, in diese geschundene Seele von Yoko, mit ganz spannenden Twists, mit einer interessanten Hauptfigur, mit der man auch wirklich, fand ich Katharina, die ganze Zeit mitfiebert. Und allein diese herrlich schräge Ausgangslage, ja, eine Metzgertochter, die Metzgerin ist und dann Glückskeksproduzentin wird. Also das ist doch mal eine 180-Grad-Wende. Das ist so liebenswert schräg. Und dann ist sie eben mittendrin im Kampf auf Leben und Tod mit der chinesischen Mafia. Und in dieser Frage immer, wem vertraue ich eigentlich? Wer ist hier eigentlich der Böse? Und im Ganzen wabert dann im Hintergrund dann auch noch eine Familie, eine dramatische Familiengeschichte. Kurz, alles, was so ein richtig guter Thriller, finde ich, braucht. Und es hat sich heute gefügt. Wie bei jedem guten Thriller und Krimiplot kommt es zu Zufall, dass Bernhard Eichner heute gerade hier ist. Er hat eine Veranstaltung, nur eine Stunde später, und da hat er gesagt, kommt er doch mal vorbei. Und hier ist er, Bernhard Eichner! Ja, eigentlich wollte er Pfarrer werden, aber seine Mutter hat ihm das ausgeredet. Heute schreibt er Bücher und gehört zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Thriller-Autoren. Du kommst ja, glaube ich, aus so einer Tiroler Idylle, wenn ich es richtig gelesen habe.
Genau, also wunderschönen guten Abend erstmal an alle. Ich komme aus Osttirol, Siljan, ein 2000 Einwohner-Dorf im Nirgendwo. Da komme ich her und da habe ich mich auch hinausgeschrieben dann in die große weite Welt nach Innsbruck, wo ich jetzt lebe.
2014, der große Durchbruch mit der Totenfrau, mittlerweile verfilmt. Und jetzt ist er mit Yoko, bist du mit Yoko im Glückskeks-Business. Wie kommt man denn auf Glückskekse?
Also ich war tatsächlich beim Chinesen essen und habe nach dem Essen des Glückskeks geöffnet und da stand sowas drin wie, dein Leben wird erfüllt sein von Freundschaft und Liebe. Und ich dachte mir dann, was wäre denn, wenn da was Unheilversprechendes stünde, sowas wie in 2 Stunden bist du tot. Oder ab jetzt geht alles den Bach runter oder deine Frau betrügt dich seit 6 Jahren. Und ich habe mir dann gedacht, wäre doch schön, wenn man mit einem Glückskeks jemanden töten könnte, und das passiert auf gewisse Art und Weise auch in diesem Buch.
Sehr komplexe Herangehensweise. Ich würde jetzt auch mal ein bisschen rascheln hier, denn das gehört ja auch dazu, dass wir ein bisschen was gemeinsam essen.
Wir für dich ist da drüben auch ein Glückskeks.
Bernhard, hast du schon Erfahrungen mit dem Backen von Glückskeksen gemacht?
Es ist ja so, dass die meisten nicht gut schmecken.
Ja, das ist leider schade. Genau.
Und Yoko Beck tatsächlich die einzigen, die auch schmecken.
Was steht denn bei euch?
Ich muss bin noch nicht so Brille, weit.
Genau. Ich muss ja auch schon Glückwunsch, Sie ziehen einen Widersacher auf Ihre Seite.
Das Glück tritt gern in ein Haus, wo gute Laune herrscht. Oh.
Ups. Also bei uns im Podcast, Daniel.
Ja.
Ich bin noch nicht so weit. Und ich glaube auch nicht, dass ich diese 8-Punkt-Schrift lesen kann.
Lass mal gucken, wie die... Das,
Oh, warmes Wasser. Könntest du das mal mit deiner Brille vorlesen? Ich glaube, es ist der 5-Punkt.
Wahres Wissen.
Ah, wahres Wissen.
Wahres Wissen besteht darin, das Ausmaß seiner Unwissenheit zu kennen.
Das war ein Glückskeks für die Metaebene. Super.
So, nun zum Buch. Wir können ja nicht so viel verraten über den Inhalt. Das ist bei Krimis immer ein bisschen schwierig und auch für unsere Krimi-Folgen immer eine besondere Herausforderung. Deswegen frage ich erstmal was Technisches. Du hast dich ja entschieden, gar keine Satzzeichen zu benutzen bei der wörtlichen Rede.
Genau,
warum?
Also die Dialoge kommen ohne Erzähler aus. Und es heißt eben nicht, sagte er, sagte sie, genau. Kratzte sich am Öhrchen.
Hast du das gemacht, damit du dir so Synonyme sparst? Dass ja, man nicht so mal lachte er,
mir das immer,
hauchte sie?
Ja, die Reduktion war mir immer wichtig. Wirklich nur das Notwendigste zu erzählen oder zu schreiben. Und das sind immer nur Spiegelstriche. Zwei sprechen miteinander. Und das Schöne ist, dass Literatur das ja kann, dass wenn die Wörter richtig gesetzt sind, dass man weiß, ist das jetzt laut gesprochen, ist das leise. Ich verwende auch keine Rufezeichen. Und die Leserin und der Leser, die können wirklich mit ihrer Fantasie meine Skizze, die ich da hinwerfe, ausmalen. Und das ist das Schöne dran. Es ist ein gemeinschaftliches Projekt. Ich schreibe, ihr lest und erst wenn ihr es lest, wird das Ganze erweckt zum Leben.
Der mündige Leser, wunderbar.
Ja, schöne Auffassung von Literatur.
Apropos experimentierfreudig. Es gibt eine Szene im Buch, da knackt Yoko ein Hotelzimmer. Und zwar gibt es ja immer diese Plastikkarten, ja, diese Türöffnungskarten, diese Tür, Plastikschlüssel, wie nennt man die denn überhaupt?
Hotelkarten.
Und
Zimmerkarten.
Die Behauptung in dem Buch ist, man kann das mit einer ganz normalen Plastikkarte machen.
Ja, das war natürlich ein älteres Hotel und ein älteres Schließsystem. Und das Schöne am Autosein ist ja, man darf alles behaupten. Und in dem Moment hat es funktioniert und hat geklappt.
Aber in echt bin ich schon sicher in meinem Hotelzimmer.
Ich hoffe, liebe Katharina.
Okay.
Elena Ferrante, das ist ja auch ein Pseudonym, weil es in ihren Büchern um Mafia geht. Ja, das ist ja auch eine Schutzfunktion. Und du schreibst hier mal über so eine Triadengang. Hattest du auch mal so einen Impuls? Ist das überhaupt sicher?
Nicht wirklich. Also ich habe mir eigentlich immer in Sicherheit gewogen. Das Schöne ist ja, es ist alles ein Märchen eigentlich, was ich da erzähle. Es ist Fiktion und glaube ich, niemand kümmert sich um den Autor, der Chinesen umbringt. Ich habe auch meine Hauptdarstellerin, also meine Hauptfigur China lieben lassen auf der ersten Seite und habe geschrieben, dass China ein Sehnsuchtsort für Yoko ist und deshalb bin ich aus dem Schneider praktisch.
Ah, schlau. Es ist ja auch, also sie beherrscht das Metzgerhandwerk, Yoko. Das Buch ist ja auch streckenweise ganz schön brutal.
Es ist wahnsinnig, sehr, sehr blutig. Ich glaube, das brutalste oder blutigste Buch, das ich jemals geschrieben habe. Und zwar deshalb, weil vor 2 Jahren bei einer Lesung eine ältere Dame nachher zu mir kam, die war ungefähr so 92 Jahre alt, und hat dann gesagt, Herr Eichner, das war jetzt aber nichts. Und ich habe dann gesagt, ja, aber warum denn nicht? Was hat Ihnen denn nicht gefallen? Was kann ich denn besser machen? Und sie sagte, viel zu wenig Tote, viel zu wenig Blut.
Okay.
Und ich habe ihr dann versprochen, dass ich mich beim nächsten Buch mehr anstrengen werde und habe jetzt wirklich alles gegeben.
Ja,
es sterben richtig viele Leute. Der Beruf der Metzgerin macht es natürlich möglich, dass das Blut in Strömen fließen darf und kann. Ja. Und das ist ein wahnsinnig praktischer Beruf, wenn man Leute umbringt.
Hat sich die 92-jährige Dame schon gemeldet darauf?
Nein, leider nein.
Ah, schade.
Vielleicht
hätte mich jetzt interessiert.
Ja, und vielleicht und meldet sie es ja, sich, ja, genau. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, eine Ausnahme mal, das Interview direkt dran an der literarischen Vorspeise, hat aber ganz gut geklappt.
Manchmal schreibt das Schicksal ja die schönsten Podcast-Geschichten. Der Typ war einfach auch mega, ne?
Ja, Bernhard Eichner, super sympathischer Typ, der war so locker, der hatte total Lust. Also unser erster Tipp für alle, die ungewöhnliche Krimis mögen und ein bisschen Splatter gut aushalten, Yoko von Bernhard Eichner. 336 Seiten, erschienen bei Wunderlich für 23 Euro.
Bernhard Eichner, ein großer Name der deutschsprachigen Krimiliteratur. Und auch für unsere Bestseller-Challenge haben wir uns an diesem Tag einen besonderen großen Namen herausgesucht. Denn normalerweise losen wir unsere Bestseller ja aus, Katharina.
Am Ende jeder Folge, alle Fans, die regelmäßig zuhören, wissen es, losen wir aus der Keksdose einen Bestseller für die nächste Folge. Da dies hier eine Sonderfolge ist, gelten natürlich auch hier Sonderregelungen. Deswegen haben wir einfach mal im Vorfeld einen Blick auf die Bestsellerliste geworfen und gedacht, na, wir gucken mal, welcher Krimi da zurzeit drauf ist, vielleicht ein bisschen oben platziert. Und da war tatsächlich bei der Aufzeichnung auf Kampnagel und ist immer noch Ein guter alter Bekannter auf Platz 1.
Die Bestseller-Challenge.
Das Kalendermädchen von Sebastian Fitzek. Für die Aufzeichnung auf Kampnagel haben wir uns entschieden, eine seltene Maßnahme zu ergreifen. Und das ist erst einmal passiert bei Rossmann. Bei Rossmann Band 3 haben wir die gesamte Handlung in einem Gewaltakt, in einem Stream of Consciousness sozusagen, gespoilert. Und einfach um eine gewisse Abstrusität zu zeigen im Aufbau dieses Romans. Und wir haben gedacht, das machen wir diesmal bei Fitzek auch, weil, sagen wir mal, es war Rossmann-esk und es bot sich an. Und wir haben vorher das Publikum gefragt, wer würde sich daran stören, wer will das Buch noch lesen. Da haben sich 20 Leute gemeldet, die haben sich dann die Ohren zugehalten. Das könnten jetzt wahrscheinlich noch ein paar mehr sein, deshalb machen wir das jetzt nicht in extenso.
Genau, wir tauchen nur zum Teil in den Plot ein. Sind Spoiler drin, Daniel? Ich glaube eigentlich nicht.
Keine nennenswerten
Spoiler. Also, macht euch bereit, denn wir machen es, ich sag mal so, in Fitzek-Manier, Cliffhanger-wise. Mhm. Es geht los. Protagonistin ist Olivia Rauch, eine Psychologin, selbst gerade in einer schweren Krise, denn...
Ihr Mann Julian hat sie betrogen, und zwar gleich mit zwei sehr, sehr jungen Frauen. Und das, obwohl...
die 11-jährige Adoptivtochter schwer krank ist und dringend eine Knochenmarkspende braucht. Olivia muss die leiblichen Eltern finden, aber...
die rückt der Typ von der Adoptionsstelle nicht raus, weil geheim. Aber zum Glück bekommt Olivia einen geheimnisvollen Hinweis von einer dubiosen Frau, auch genannt die Kapuzenfrau. Die steht vor der Adoptionsbehörde und fragt...
haben Sie schon mal was vom Kalendermädchen gehört? Hat Olivia nicht, aber wozu gibt es Google? Das Kalendermädchen, findet sie raus, ist eine junge Frau, die zur Weihnachtszeit in einem einsamen Haus im Frankenwald von einem Psychopathen gezwungen wurde,
einen Adventskalender des Grauens zu öffnen. In einer Parallelhandlung erfahren wir jetzt etwas über einen anderen Adventskalender des Grauens. In einem Internat wurden nämlich eine schwangere 16-Jährige und ihr Freund damit gequält. Und wir erfahren auch, dass Olivia...
eine Santa-Klausophobie hat.
Wahnsinn.
Also Panik vor allem, was mit Weihnachten zu tun hat. Lebkuchengebäck, Tannenbäume, Deko. Und wenn Olivia Jingle Bells oder Last Christmas hört, wird sie ohnmächtig. Kein Witz. Wer jetzt noch weiterliest...
lernt Elias kennen, Olivias leicht gestörten und sehr ergebenen Studenten. Und der hackt sich in den Rechner der Adoptionsbehörde, findet raus, dass die Adoptionsakte gelöscht wurde. Und zwar vom Amtsleiter höchstpersönlich, dass der aber eine Kopie hat. Bei sich zu Hause.
Woher weiß Elias das nochmal?
Keine Ahnung, ist auch egal, wie so vieles in diesem Buch. Olivia und Elias brechen beim Amtsleiter ein, finden ihn blutüberströmt auf dem Bett, versuchen Wiederbelebung, aber einmal nicht hingeguckt und...
der Amtsleiter ist weg. Ups, Olivia und Elias hauen auch ab mit der Akte. Darin Hinweise auf eine Spur nach Bayern in den Frankenwald. Olivia will sofort hin, aber jetzt ist Zeit für Action.
Ja, Olivia verdächtigt ihren Doktoranden als Psychopathen, rennt aus dem Auto, wird fast angefahren, hört plötzlich Last Christmas aus einem Radio schallen, fällt in Ohnmacht. Santa Klausophobie halt.
Normal. Es folgt ein Erzählzeit-Hopping in Ultra-Kurzkapiteln. Schön, dass Fitzek uns einerseits nur die Aufmerksamkeitsspanne einer Fruchtfliege zutraut, andererseits die Handlung mit allerlei verwirrenden Details und diversen Horror-Adventskalendern zupflastert.
Am Ende gibt es einen absolut unglaubwürdigen Showdown, garniert von mehreren komplett abwegigen Plot-Twists, also Hammer, und einem komplett absurden Happy-Go-Lucky-Family-End.
Ja, das war also der neue Fitzek. Es ist vielleicht ein bisschen klar geworden schon, wie wir den fanden.
Ein guter Zeitpunkt, um die Rossmann-Skala rauszupacken. Also von 1 bis 10 würde ich sagen, ist dieser Fitzek eine 9-ige 8. Der ist wirklich überladen wie eine Regionalbahn beim 9-Euro-Ticket. Völlig unglaubwürdig das Ganze. Und in Sachen Spannung, Fitzek stand doch immer für Spannung, ist nur noch eine Spannungskarikatur. Diese ganzen Cliffhanger sind nur noch eine Behauptung. Und ich habe das Gefühl gehabt, wirklich ein Gefühl, ein Drittel des Buches sind Erklärungen, wie dieser ganze krude Wust zusammenhängt. Und ich höre mich wirklich traurig fragen, was ist eigentlich mit Fitzek los? So ein netter Mann.
So ein netter Mann.
Der war doch mal bei uns zu Gast.
Ja.
Und der war doch mal spannend, zupackend, interessant. Was ist da passiert, Katharina?
Ich weiß es auch nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, ich war im Grunde schon bei Santa Klausophobie raus. Das ist ja relativ weit vorne. Ich meine, möchte er uns im Ernst glauben machen, dass das eine ernsthafte Phobie ist. Ich meine, das wird ja, ist ja, es ist ja nicht als Witz gemeint. Die hat das wirklich, das wird auch da so mit diversen Krankheitssymptomen geschildert und die fällt halt echt in Ohnmacht, wenn sie Last Christmas hört. Und ich habe mal einen Psychotherapeuten gefragt, gibt es das eigentlich? Und er meinte, nee, das gibt's nicht. Und das ist so albern schon am Anfang, dass man denkt, das ist ein Witz, Fitzek, oder? Nein, er meint es ernst.
Und er sieht sich ja geradezu veranlasst dazu, am Anfang zu betonen, dass er hier nichts mit KI geschrieben hat. Das wäre vielleicht eine Erklärung gewesen. Und auf mich wirkt es schon so ein bisschen, also Stichwort Santa Clausophobie und alle anderen unglaubwürdigen Plot-Twists, als würde er sich fragen, wie weit kann ich eigentlich gehen? Wie kafkaesk, wie absurd und wie weit hergeholt kann ich eigentlich so ein Ding schreiben und doch noch auf der Bestsellerliste landen?
Ehrlich gesagt, wenn eine KI das geschrieben hätte, wäre es, glaube ich, besser gewesen. Weil, ich meine, ich frage mich, was würde man denn einer KI geben, um das rauszubekommen? Horror-Adventskalender, obskure Phobie, die was mit Weihnachten zu tun hat, plus diverse Psychopathen und eine ganz unglaubwürdige Familienkonstellation. Also, keine Ahnung, das kann sich eine KI gar nicht ausdenken. Also, wüsste ich gar nicht, wie
da
das
würde der Computer explodieren.
Ich glaube auch.
In Sachen Grusel, also gruseliger Adventskalender, das hat ja erstmal was. Also wenn man das hört, es ist ein Krimi, ein Thriller über einen gruseligen Adventskalender, einen Adventskalender des Grauens. Und es gibt auch, finde ich, immer diese kurzen, sehr kurzen Momente, da ist es irgendwie spannend, da ist es gruselig. Da gibt es in diesem Frankenwaldhaus diese Geräusche in dieser Hütte. Wo kommt da plötzlich diese Jacke her? Es gibt unterirdische Gänge und so. Und es gibt satzweise manchmal immer noch einen Fitzek Crisp, also Mikrospannung, aber in einer Makro Ödnis, also kleine Atolle der Spannung, wirklich in einem Ozean aus Unglaubwürdigkeit und letztlich Langeweile. Und das ist eigentlich schade. Und man fragt sich, warum ist das ein Bestseller? Ich glaube, weil Fitzek draufsteht, oder?
Ja, natürlich, weil Fitzek draufsteht und weil man, was man ja bekommt, das ist, dafür ist Fitzek ja auch bekannt, diese sofortige Bedürfnisbefriedigung durch die ganz kurzen Kapitel, die immer mit irgendeiner Art von Cliffhanger schon enden. Und sei es, dass einfach nur der halbe Satz am Ende des einen Kapitels und der zweite Teil am Anfang des anderen Kapitels steht, sodass man das Gefühl hat, man hat schon immer auch viel geschafft, so dadurch, dass man viele Kapitel gelesen hat und irgendwie man dann doch weiterlesen möchte.
Ich habe mir überlegt, vielleicht ist das so eine Art von Thriller, die man besser bekifft liest. Ja, also das heißt, du blendest bestimmte Logikelemente einfach aus und begibst dich in einen, wie soll ich sagen, sinnlichen Actionstrom, der überhaupt nicht logisch sein muss.
Ja, dann geht's vielleicht.
Dann geht's vielleicht.
Dann folgt man Elias und Olivia durch mehrere angefahrene Autos, obskure Erlebnisse an Raststätten, in geschlossene Anstalten, wo zufällig die Insassen, die sie suchen, gerade, also wirklich Minuten vorher,
der Sessel ist noch warm,
geflohen ist. Ups. Und dann denkt man, ach egal, weiter geht's in Frankenwald. Klar rein in das Haus. Neue seltsame Gestalten, Schießereien, ohne Sinn und Verstand. Und wenn ich bekifft gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gedacht, siehste, mega.
Siehste, also passend zur neuen Gesetzgebung in Deutschland, der richtige Thriller, möglicherweise. Aber Sebastian Fitzek ist ja experimentierfreudig, der denkt sich ja immer Sachen aus, auch für seine Shows und für die Bücher. Es gab ja Playlists, da gab es ja eine Playlist. Und auch diesmal gibt es ja was Besonderes beim gedruckten Buch.
Ja, und das wiederum, das hat mir Spaß gemacht. Das Buch sieht erstmal komplett weiß aus. Mhm. Und wenn man dann mit einem feuchten Tuch, ich mache mal jetzt hier ein bisschen Wasser.
Genau, Katharina hat Wasser und ein Tuch mitgebracht ins Podcaststudio.
Vorbereitet, wie bei, wie hieß nochmal diese Wissensshow früher, wo sie so Experimente gemacht haben, so Alltagsexperimente.
Es gab der Knopfhoff.
Ja, genau, wie bei der Knopfhoff-Show bin ich vorbereitet.
Jetzt.
Und jetzt reibt man hier mit dem feuchten Tuch so drüber.
Katharina reibt auf dem Cover von Sebastian Fitzek.
Erstmal im oberen Drittel und da erscheint
Sebastian Fitzek, der Name.
Der Name.
Der eben noch versteckt war.
Der eben noch versteckt war. Und wenn man weiter reibt, das ist ja ein Fenster, das ist bestimmt das Fenster vom Kalenderhaus oder wie das nochmal hieß. Dann erscheint hier unten auch
im Frankenwald. Nein. Achso, was steht da? Ah, das Kalendermädchen.
Toll, ne?
Toll.
Und wenn man das eine Weile liegen lässt, ist es wieder weiß.
Also rubbellos trifft drei Fragezeichen, so ein bisschen. So ein Effekt ist das.
Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir.
Sebastian Fitzek, Kalendermädchen, 400 Seiten, bei Drömer erschienen für 25 Euro mit Rubbeleffekt.
Gott, das klingt unangenehm. Mit Wischeffekt.
Ja, es bleibt ja nicht beim Fitzek. Wir haben natürlich noch andere aktuelle Krimis zum Krimi-Festival mitgebracht.
Der Wolf geht um und der Wolf ist ja gerade so ein Trendthema. Wir hatten gerade in Folge 122 dieses wunderbare Buch von Norden rollt ein Donner von Markus Thielemann über so eine Schäferfamilie in der Lüneburger Heide und da ist dann plötzlich der Wolf steht vor der Tür und jetzt gibt es einen Thriller gerade über den Wolf, über einen Wolf und was für ein Kavenzmann das ist. Lupus heißt das Buch, lateinisch für Wolf, von Tibor Rode. Und das Buch, das spielt in Vorpommern, in Greifswald, so in der Nähe. Und ein Jäger verschwindet da. Blut an seinem Auto, viel Blut. Ein anderer Jäger liegt in Rufweite, tot unter so einem Hochsitz. Und ein Wolf wird gesichtet, wirklich ein riesengroßer Wolf. Und die Tochter des verschwundenen Jägers ist Wolfsbeauftragte und ermittelt mit einem jungen Staatsanwaltschaft jetzt. Und sie suchen nach dem Vater und sie suchen auch nach diesem mysteriösen Wolf. Plötzlich gehen ganz viele Dinge in Bewegung. Und sie stoßen da auf dunkle Geheimnisse aus der Nazi-Zeit, Wolfszüchtungen. Und es geht um DDR-Geschichte von dieser Insel Riems. Bis heute ist ja da das Löffler-Institut, also eine ganz alte Seuchenforschungszentrale. Es ist einiges los. Ein Wolf fällt plötzlich zum ersten Mal einen Menschen an. Ein Killer, ein menschlicher Killer geht um. Familiengeheimnisse werden aufgedeckt. Und am Ende hängt alles zusammen. Das waren, fand ich, wirklich fast 500 Seiten Spannung, mit Rückblicken auch, in Kursiv. Also ich fühlte mich gut an die Hand genommen. Ich wusste immer, wo ich war. Und ich fand es richtig spannend.
Das ist sehr viel wert.
Das ist viel wert, wie wir jetzt gelernt haben. Super recherchiert. Und das Buch geht, glaube ich, auch darum, so wie Diktaturen Familienbiografien und Geschichten kontaminieren. Und es ist ein Buch über Fakten, Fakten, Fakten und dann immer einer richtigen Dosis Fantasie für den Thriller. Also könnte alles sein, hat man den Eindruck. Könnte sein. Und der Vorgang ist natürlich unerklärlich insgesamt, aber dahinter steckt eine Geschichte, die man hat man das Gefühl, so passieren könnte. Ich fand's super.
Ja, ich auch. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Ich weiß gar nicht, wie es dir geht oder wie es euch geht bei Krimis. Mich kostet es immer ein kleines bisschen Überwindung, so ein Krimi anzufangen. Dann liest man die ersten Seiten, irgendjemand wird umgebracht und man weiß, dass es jetzt einfach 400 plus x Seiten darum geht, den Mörder zu finden, falsche Fährten inklusive. Also man weiß, irgendwie so 60% spielt für die Auflösung keine Rolle. Also ich hetze da manchmal dann so durch. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man die Protagonisten mag. Und ich habe schon immer gern Krimis mit guten Ermittlern gelesen, also auch so Serien, wo man denn mit den Ermittlern schon so ein bisschen mitgeht über mehrere familiäre Verhältnisse. Und hier sind es die Tochter und der Staatsanwalt und die mochte ich sofort. Und was ich zweitens sehr wichtig finde, ist das Setting. Und da dachte ich, ja, Mecklenburg-Vorpommern, ungewöhnlich. Auch diese Jäger- und Schäfer-Szene fand ich gut. Ich mag das auch, wenn ich was lerne. Ich habe einiges über Jäger und Schäfer gelernt. Hab allerdings auch ein paar Tierarztdetails übersprungen. Also so fliegen die Eier in Schleimhäuten von Schafen ablegen und die Larven dringen bis ins Gehirn vor. Da habe ich dann zwischendurch mal Augen zugemacht und ein paar Zeilen übersprungen.
So ist Leben. Aber die tatsächlich die beiden, der Staatsanwalt und die Frau, die Ermittlerin, also die Tochter, da gibt's ja auch so eine kleine Love Story.
Ja,
und das ist schon das so liebevoll. Also das kann man doch schon mal erzählen, dass sie sich so ein bisschen näher kommen und dass sie miteinander flirten. Und es geht darum, dass sie Roland Kaiser im Autoradio hört. Sozusagen, es ist genauso wie du sagst, 500 Seiten ist man mit den Menschen beschäftigt und geht mit denen durch dick und dünn und dann möchte man auch doch mit denen mitfiebern. Und das ist, finde ich, in diesem Buch wirklich richtig gelungen. Man sitzt bei denen mit im Auto und fährt von Greifswald nach Riems und so weiter und ist dabei und man spürt, man hat die Thermik dieses Buches und das fand ich ganz schön. Und das mit dem Wolf, das ist ja auch immer auch so eine Chiffre für mehr. Der Wolf steht für die Gefahr, für dieses Luminose, für alles Fremde steht es ja auch. Und der Roman nimmt auch genau das auf. Es geht dann auch um so einen intelligenten KI-Zaun, der vor Wölfen schützen soll, aber eben nicht nur vor Wölfen. Und darum geht es auch. Es gibt also auch so eine gesellschaftspolitische Ebene.
Ich wollte dich schon fragen, liegt hier eine Zaunmetapher vor? Ich meine, der Satz, unterschätzen Sie nicht die Bedeutung von Zäunen. Sie sind wahrscheinlich eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit. Jeder Zaun hat zwei Seiten. Ist es eine Metapher?
Natürlich geht es hier ganz zentral darum, um den Sinn des Zauns. Das können wir aber nicht zu viel verraten.
Nein. Du musst nur sagen, Metapher ja oder nein, Daniel.
Metapher ja, Daumen hoch. und das ist eben auch ein Aspekt, das ist eine Facette dieses Buchs. Also ich habe das wirklich gern gelesen, genauso wie du sagst, es spielt in der Region, es spielt in Norddeutschland. Es handelt von einem aktuellen Thema, nimmt diese KI-Fährte auf und es ist einfach spannend geschrieben. Und ich habe es immer gern, wenn ich so ein bisschen miträtseln kann, wer könnte es sein, was könnte dahinter stecken. Und ich bin am Ende doch gut überrascht.
Daumen hoch für Lupus.
Lupus, das Böse kehrt zurück. 480 Seiten bei Drömer. 18 Euro für das Taschenbuch.
Was ich dich noch fragen wollte, wie stehst du zu Island-Krimis? Das ist ein polarisierendes Thema, habe ich festgestellt.
Ich hatte bislang noch keine Meinung.
Nein.
Ich habe jetzt noch keine Island-Krimi-Diskussion.
Also ich kann dir sagen, dass viele Island-Krimis wahnsinnig grausam sind und wahnsinnig düster. Und deswegen hatte ich ein bisschen Vorurteil zu Island-Krimis. Und dann habe ich diese Krimireihe entdeckt, Hildur von Satu Rämö. Du hast das vorhin so schön finnisch ausgesprochen. Den
ich
Autoren
hab's so getan, als könnte ich finnisch. Satu Rämö.
Die Autorin ist nämlich Finnin, ist aber vor 20 Jahren nach Island gezogen und schreibt jetzt auf Finnisch Krimis, die auf Island spielen. So, und das war eine Entdeckung für mich. Hildur ist eine Kriminalbeamtin in Ísafjörður. Das ist in den Westfjorden. Das ist in Island, ich sag mal, oben links. Ein sehr abgelegener Ort, selbst für isländische Verhältnisse und sehr weit weg von meiner Komfortzone. Schon auf der ersten Seite heißt es, die Sonne ging für einige Stunden am nördlichen Himmel auf, blieb aber hinter den Bergen rund um das Dorf verborgen. Die Dorfbewohner lebten den ganzen Winter hindurch im Schatten. Das ist so ungefähr der letzte Ort, wo ich den Winter verbringen möchte. Aber das hat ja auch so eine Faszination, finde ich, solche sehr, sehr fernen Orte. Und diese Bücher, es sind 3 Bände erschienen bisher, die leben von der titelgebenden Protagonistin Hildur. Hildur ist eine Einzelgängerin, wie fast alle wahrscheinlich in Island. Die Eltern sind gestorben, kurz nachdem ihre beiden kleinen Schwestern auf dem Nachhauseweg verschwunden sind. Und das ist ein dramatischer Fall, der sich durch Band 1 und 2 zieht, der auch immer wieder eine Rolle spielt. Und Hildur surft und schwimmt, um den Kopf freizukriegen, und zwar das ganze Jahr durch. Die Wassertemperatur vor Island im November, 5 Grad. Ich wusste gar nicht, dass man da überhaupt surfen kann, aber das scheint so eine Art Geheimtipp für Surfer zu sein, weil es da noch nicht so überfüllt ist und weil die Wellen anscheinend sehr, sehr gut sind.
5 Grad.
Und Hildur hat in Band 1 eine sporadische Affäre mit ihrem Nachbarn und bekommt auch in diesem Band 1 einen finnischen Praktikanten mit relativ komplizierten Familienverhältnissen und einer Leidenschaft fürs Stricken. Also das war dann auch mal ein Personal, was ich wirklich auch auf Anhieb mochte.
Ja, ich war auch wirklich schockverliebt und hatte fast so ein bisschen sogar eine Island-Sehnsucht nach oben links. Also in dieses Ruffe.
Oh ja.
Ja, total. Dieses Abgeschiedene, dieses Vulkanöse, dieses von Elfengeschichten durchdrungene. Das hat so nicht diesen folkloristischen Island-Kitsch. Das ist es nicht, sondern es spielt damit und nimmt es auf und es ist toll erzählt.
Das ist sehr rough. Sehr rough. Ich habe deswegen eigentlich gar nicht so viel zum Fall zu sagen. Es passieren diverse Morde, die irgendwie zusammenhängen. Und der Fall kommt wirklich, das ist so ein ganz kleiner Kritikpunkt an dem Buch, der kommt ein bisschen schleppend in Gang und die Auflösung ist auch nicht so. Das hat mich aber alles gar nicht so gestört. Ich war eigentlich ganz froh, dass hier nicht am laufenden Band irgendwelche Leute aufgeschlitzt wurden und im Eis gefunden wurden, sondern dass das so ein bisschen gemächlich voranging und das Ganze lebt wirklich von den Personen und von der Entwicklung der Personen. Und diesen Fall im Hintergrund.
Ich fand den Fall auch toll. Da werden 3 komplett unterschiedliche Menschen, das kann man, glaube ich, verraten.
Ja, das kann man verraten.
3 komplett unterschiedliche Menschen getötet. Ein pädophiler Mann, ein Agro-Anwalt, der so ein Macho-Testosteron-Hengst ist, irgendwie total unsympathisch, alle hassen ihn. Und ihr Freund, das kann man doch auch fragen, so ihr Sex-Buddy so ein bisschen.
Das habt ihr nicht gehört.
Und man fragt sich, was haben die 3 miteinander zu tun? Die haben wirklich, die kommen, das sind so Antipoden. Die haben nichts miteinander zu tun. Und die Auflösung fand ich toll, weil die auch mit Island zu tun hat.
Ja, aber
und ich fand das schon ganz spannend.
Ich bin ja froh, wenn du es super fandest.
Ja, auch eben diese Ermittlerin im Land, wie gesagt, diese, das ist ja das Land der Kobolde und Elfen und da kommt immer die Geschichte, ja, wenn Bauarbeiten sind, werden die Elfenexpertinnen gefragt, irgendwie, ob man da bauen kann oder nicht.
Kennt man.
Aber sie, die Ermittlerin, auch Hildur, hat so etwas wie einen sechsten Sinn. Also immer, wenn etwas ganz Schlimmes passiert, ein Mord oder so, dann geht es ihr physisch ganz schlecht, eine Zeit lang. Und sie hat so diese Ahnung und das ist jetzt nicht so übergriffig erzählt und so ein bisschen fantasymäßig erzählt, sondern es ist noch total im normalen Rahmen, also Esoterik und homöopathischer Dosis.
Ja, fandest du?
Finde ich schon. Ja. Also es gibt der Vogel auf dem Dach, der Hildur anstarrte, wirkte jedoch ungewohnt groß. In der nordischen Mythologie übermittelten die Raben den Göttern Informationen und entscheiden darüber, welche Krieger leben durften, welche starben und welcher von den Kriegern ins Paradies gelangte, in den hellen Saal von Valhalla. Und der Rabe krächzte dreimal. Das bedeutete Tod. Puh, cooler Cliffhanger. Also, und da war ich drin.
ESO-Faktor. Für mich schon fast an der Toleranzgrenze, aber es kommt ja nicht so oft vor. Also so eine Vorahnungs-Esoterik ist eigentlich nicht so ganz mein Ding. Aber ich mochte wirklich diese Figuren so gerne. Diesen finnischen Praktikanten, der auch so eine schlimme Flugangst hat. Ich ja auch. Und dann da mit so einem ganz kleinen Flugzeug fliegen die dann immer von oben links nach Reykjavik gerne, weil das einfach mit dem Auto, keine Ahnung, halt.
Das geht auch nur bei ganz bestimmten Wetterbedingungen,
ja,
in so einem ganz kleinen Zeitfenster.
Ja, da wäre ich schon viel zu nervös.
Und man
der hat so Angst und strickt dann immer, damit er seine Angst überwindet.
Und der Finne kommt nach Island und man erfährt sehr viel über Island. Ich habe also ganz viel über Island eben auch gelernt. Ne? Zum Frühstück gibt es Lebertran und im Radio, das fand ich total toll, werden Todesanzeigen gelesen. Also wir kommen ja beide vom Radio.
Ja, ganz lange, ganz so eben. Logen.
Radio als Familienmedium, und da ging ja so ein bisschen mein Herz auf. Ich kenne das von einer einzigen Radiostation, bei der ich mal war, ZP30 in Paraguay. Da werden tatsächlich jeden Tag noch solche Familienmeldungen vorgelesen. Und eine Aberglaubengeschichte fand ich auch ganz cool. Habe ich gegoogelt, stimmt auch. Die klopfen nicht nur dreimal auf Holz. Es gibt auf Island zu wenige Bäume. Es gibt zu wenig Holz. Deshalb klopft man irgendwo rauf und sagt 7913. Und das... Keiner weiß warum, aber das ist sozusagen das dreimal auf Holz klopfen. Und es gibt herrliche Redewendungen. Man möchte glatt Isländisch lernen. Ja. Der Pullover passt zu dir wie Holzsplitter zum Hintern. Also es passt besonders gut.
Ich habe dann auch noch Band 2 gelesen, das Grab im Eis. Da ist der Fall auch unspektakulär, aber das Personal entwickelt sich weiterhin sehr, sehr gut. Und spannend wird da nochmal richtig dieses Familiengeheimnis mit den verschwundenen Schwestern. Und da wird auch klar, dass die Mutter irgendein Geheimnis umgeben hat. Die ist inzwischen schon gestorben. Ja, und dieser Schwesternfall wird in Band 2 auch aufgelöst. Also falls dich das animiert, Band 2 noch zu lesen, leihe ich dir gerne. Und ich finde auch so ein schöne Cover, ich stelle gleich nochmal den zweiten Band hin, und auch so eine ganz besondere Schrift hat sich der Verlag überlegt, um es vielleicht ein bisschen ans Isländische anzulehnen.
Also ein untypischer und nicht brutaler Island-Krimi von Sat.
Danke.
Hildur aus dem Finnischen von Gabriele Schrei-Vasara ist bei Heine erschienen im Taschenbuch für 16 Euro.
Genau, jeder Band so knapp 400 Seiten.
Wir wollen nicht nur über Bücher sprechen, sondern gerade Krimis, da passiert ja was. Kino im Kopf, Kino im Herzen, der Puls geht. Und so eine ganz sinnliche Erfahrung sind ja auch, ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es hier geht, so Krimi-Hörspiele.
Ja, Krimi, also ein riesiges Genre im Hörspielbereich. Wir haben auch im Vorfeld von vielen zugeschickt bekommen, dass sie Krimis viel lieber hören als lesen, als Hörspiel oder auch als Hörbuch. Sehr viele sehr gute Krimi-Hörspiele gibt es, auch in der ARD-Audiothek. Da gibt es eigene Feeds, auch extra einen für Krimi-Hörspiele. Wer sich dafür interessiert, auf jeden Fall mal reingucken.
Und wir wollen diesen Spirit des Hörspiels mal mit euch versuchen und mit euch als Geräuschemacher ein kleines Hörspiel machen. Ich lese gleich einen Text und ihr seid dann das Geräusch. Das Geheimnis im Nebel. Ein dunkler, nebliger Park in der Nacht. Eine leichte, kalte Brise weht. Er lässt das trockene Herbstlaub auf dem Boden rascheln. Ein Schwarm Krähen fliegt über den kahlen Wipfel. Man hört das Knacken von Ästen und in der Ferne das Heulen eines Hundes. Eines Hundes. Detective Marenholz, die erfahrene Ermittlerin, trifft sich mit einer Informantin, der Kapuzenfrau.
Danke, dass Sie kommen konnten. Wie können Sie mir helfen?
Detective Marenholz, suchen Sie nach dem Kalendermädchen.
Aber wo kann ich es finden?
Ich habe schon genug gesagt. Ich höre Schritte.
Durch den Nebel erscheinen Konturen eines dicken Mannes im roten Anzug. Es ist Santa Claus. Detective Marenholz fasst sich an die Stirn. Es ist ihr Trauma.
Ah, oh, meine Santa-Clausophobie.
Sie taumelt und fällt um wie ein Sack Kartoffeln. Plötzlich ertönt ein leises Kichern, das durch den Nebel schwebt. Und es wird immer lauter und zu einem bedrohlichen, apokalyptischen Lachen. Ihr seid engagiert.
Ich war ja wirklich überrascht, wie gut das funktioniert hat. Wir waren ja vorher unsicher. Wir haben ja gedacht, wir müssen das sehr lange üben mit dem Publikum. Aber das waren alle Natural-Hörspielstars.
Ja, total. Die sind da sofort drauf eingegangen. Die wussten irgendwie sofort, was sie machen sollen, waren voll engagiert. Und das hörte sich im Saal noch ein bisschen besser an als jetzt in der Aufzeichnung. Irre. Das müssen wir unbedingt demnächst nochmal ausprobieren.
Es gibt ja nicht nur neue und aktuelle Krimis, sondern Krimis, die uns schon seit Jahren und Jahrzehnten begleiten. Und natürlich haben wir auch für unsere Krimi-Sonderfolge auf Kampnagel einen ganz besonderen Krimi-Klassiker mitgebracht.
Genau, in unserer allseits beliebten Rubrik Alltime Favorites. Dazu kommen wir gleich. Vorher noch eine ganz kurze Erklärung. In dem Stück, was gleich kommt, gibt es einen kleinen Werbeblock für die Audiothek. Und der Name ARD Audiothek wird vollendet vom Publikum. Das haben die irgendwie an dem Abend so drauf gehabt, dass sie am Ende schon unsere Sätze vollendet haben. Ich weiß gar nicht warum. Und Daniel, du musstest total lachen. Das hört man dann so. Deswegen versteht man einfach das Audiothek gar nicht. Nur dein Lachen.
Ja, das war wirklich eine ganz besondere Chemie, als ob wir alle ein Podcast-Gehirn wären.
Ja. Okay.
Diese 902 Leute.
Die Alltime Favorites.
Annette hat geschrieben, dass wir unbedingt mal die Philip Marlowe-Romane von Chandler vorstellen müssen. Und die haben wir heute tatsächlich mitgebracht. Wolltest du nicht zuerst noch was Grundsätzliches sagen?
Nee, danach.
Danach. Annette schreibt, tatsächlich wurde ich über ein Hörspiel, phänomenal gelesen von Heinz Baumann, in der ARD-Audiothek aufmerksam. Ja, genau.
Sehr, sehr gut.
Nämlich Der große Schlaf. Das ist ja dieses erste große berühmte Buch von ihm. Marlowe wird als absolut cooler Privatdetektiv mit wenig Manieren dargestellt und unglaublich witzigen Dialogen, schreibt Annette. Und das ist Der große Schlaf und da betritt eben zum ersten Mal der weltberühmte Privatermittler Philip Marlowe die Bühne. Und der ist ein Schlüffler, ein Ermittler, man nennt das so hard-boiled, also hart gekocht. Der ist schlagfertig, der ist zynisch, der raucht immer, der hat immer einen Drink in der Hand und eine Kanone ohne in der Griffweite. Also ein zupackender Typ, aber moralisch einwandfrei. Und er wird zu einem reichen, alten Mann, siechenden Mann gerufen. Das ist General Sternwood. Der ist mit Erdöl reich geworden. Der sitzt da in so einem riesengroßen Palast, in einem Gewächshaus, im Rollstuhl. Und dieser General Sternwood hat zwei missratene Töchter. Die sind verwöhnt von zu viel Geld, spielsüchtig. Und das sind Carmen und Vivian. Und Carmen, die Jüngere, hat offenbar Schulden. Und der Vater wird jetzt mit Schuldscheinen erpresst. Und Marlowe soll dem Erpresser klar machen, dass kein Geld fließen wird. Und er folgt jetzt dem Erpresser, einem Buchhandler namens Geiger, in dessen Haus Schüsse fallen, Geiger tot. Und dann geht's los. Eine Odyssee durch die Halbwelten und Unterwelten. Der Fall führt Marlowe in einen Pornografie-Skandal. Es geschehen Raub und Mord und noch mehr Erpressung und auch zwei romantische Episoden. Und was steckt dahinter? Er ermittelt so im Los Angeles der 30er Jahre im Dunstkreis organisierter Kriminalität. Das wabert da so ein bisschen im Hintergrund zwischen runtergerockten Kaschem und so diesem überbordenden Reichtum des Generals und seiner Familie. Und alleine so diese vom Geruch von Verwesung durchdrungenen Gewächshaus, in dem die Orchideen blühen. Vor allen Dingen ist Marlowe sehr cool. Ich fand, er ist einfach wahnsinnig cool.
Alles, was er sagt.
Und
alles,
immer mit dem richtigen Spruch auf den Lippen, immer die Lösung parat. Und nur manchmal, wenn er allein ist, und das finde ich auch ganz stark, da zerreißt es ihn. Ja, wenn er allein ist, er schickt er einmal die Frau raus und dann zerreißt er die seine Bettwäsche vor lauter Zorn, vor Unglück über sein eigenes Leben. Also ganz stark, also Charaktere mit Tiefe. Tolles Buch.
Allerdings auch sehr viel Personal. Ich finde ja immer so Krimi-Geschichte auch interessant, und Raymond Chandler hat ja wirklich mit Philipp Marlowe so einen Gegenentwurf zu diesen Schlaumeier-Detektiven wie Sherlock Holmes, Poirot und Co. geschaffen. Also diesen Hardboiled-Ermittler, hartgesotten, abgebrüht. Und das ist auch so ein bisschen USA versus UK. Da wird nicht mehr im Englischen Idyll gemordet, sondern eben auf der Straße richtig. Ist viel realistischer und auch interessant. Frauen sind in diesen Krimis nicht mehr nur so hilflose Opfer, wie es ja gerne bei den englischen Krimis war, sondern die bekommen tatsächlich eine Rolle als femme fatale. Einige vorhanden in diesem Krimi auch, die auch Männer verführen und teilweise auch ins Unglück stürzen. Sie wollten ja auch Philipp Marlowe ins Unglück stürzen, aber hat nicht geklappt.
Es ist schon so, also das ist noch so eine alte hetero-macho-Kerle-Welt und Männer und Frauen so noch in diesen alten Rollenmodellen, aber es ist trotzdem wirklich so zupackend geschrieben und man liest das gerne. Es ist viel Personal, also viele Ganoven, einmal muss tatsächlich Philipp Marlowe selbst noch selbst schießen, aber er bleibt immer der Gute auf
ja,
der
ja,
richtigen
er,
Seite.
Ja, ja, moralisch immer einwandfrei, nicht immer gesetzestreu, aber moralisch einwandfrei. Es war ja auch als Leserunde bei Instagram von unserem Fanclub und wer das noch nicht kennt, unbedingt mal angucken. Da werden Bücher zusammen gelesen, also in diesem Fall in 3 Abschnitten und dann in den Kommentaren diskutiert und dann tatsächlich auch dann bis dahin gespoilert, was den positiven Effekt hat, dass man sich wirklich mal austauschen kann, auch über Details, was man ja oft nicht macht, wenn andere Leute das Buch noch nicht gelesen haben. Dann deutet man lieber nur so Sachen an. Ausnahmen bestätigen die Regel. Das ist eine ganz schöne Art, über Bücher in Dialog zu kommen. Und da war auch alles dabei in den Kommentaren, von großartig über nicht mein Ding bis schrecklich. Katja zum Beispiel hat auch das Hörbuch gehört und ist morgens extra früher aufgestanden, um weiterzuhören. Also der hat es richtig gut gefallen. Andrea hat es sprachlich nicht überzeugt, sie fand es zu düster. Judith mochte gerade das Düstere. Eva fand es wiederum sprachlich herausragend und sie war geflasht, wie in diesem Roman von 1939 tatsächlich schon diverse gesellschaftliche Missstände thematisiert werden. Und viele haben geschrieben, dass sie es ohne diese Leserunde gar nicht gelesen hätten und waren sehr froh, dass sie dadurch diesen Klassiker, ist ja wirklich ein Klassiker der Kriminalliteratur, kennengelernt haben, hat ihren Horizont erweitert. Und deswegen auch nochmal Dank an Simone, die diese Leserunden immer organisiert und auch hier ist. Tatsächlich finden Klassiker da immer besonders großen Anklang. Das finde ich interessant. Das macht dann offensichtlich mehr Spaß, auch sich so einen Klassiker mal vorzunehmen, wenn man das in einer Gemeinschaft liest und dann auch darüber diskutieren kann. Ich finde das ganz schön. Also mir geht da immer das Herz auf, wenn ich da mitlese.
Ein schönes Projekt. Der große Schlaf in diesem Fall von Raymond Chandler, deutsch von Frank Heibert. Es ist bei Diogenes erschienen als Taschenbuch für 14 Euro. Und wir haben noch ein Add-on, einen Bonus-Track sozusagen heute mitgebracht und da geht es um Edgar Allan Poe.
Apropos Krimi-Historie, Edgar Allan Poe gilt ja als Erfinder der Detektivgeschichte, der Doppelmord in der Rue Morgue. Da trat zum ersten Mal ein logisch denkender Detektiv auf, der superschlaue Dupin, der Zeugen befragt, Spuren am Tatort sucht und so den Fall löst, nur durch Denken. Und da haben wir jetzt noch ein kleines Extra mitgebracht als All-Time-Favorite. Ist ja auch bald Weihnachten, vielleicht schon mal merken.
Eine Graphic Novel. Es geht um den Goldkäfer. Der Goldkäfer, eine Kurzgeschichte von 1841. Und es geht um William Legrand. Der lebt zurückgezogen auf der kleinen Insel vor South Carolina. Und er findet da einen Goldkäfer und ein Pergament mit geheimnisvollen Chiffren. Und der Erzähler besucht ihn auf der Insel. Er muss da durch sumpfige Gewässer in dieses unwirtliche Gelände und erfährt da alles von dem William über diesen Käfer. Und er sieht von hinten aus, also von oben mit diesen Punkten, sieht er aus wie ein Totenkopf. Das ist schon mal gruselig genug. Und Legrand, der ist manisch besessen von diesem Käfer und von einem angeblichen Schatz, zu dem ihn dieser Käfer führen könnte. Und die Zeichnungen in der Graphic Novel, die werden die sind ganz, ganz atmosphärisch und ganz stimmungsvoll. Und die werden immer düsterer. Schau mal, da sieht der Legrand aus irgendwann wie der Joker. Mit so ganz irrem, wahnsinnigen Blick. Hat dann Haare plötzlich wie Teufelshörner. Ich wäre nicht mit diesem Typen dann in noch abgelegene Gegenden auf Schatzsuche gegangen, ehrlich gesagt. Das ist ganz atmosphärisch, hat eine ganz, ganz tolle Zeichnung, eine ganz tolle Feder. Und am Ende kommt dann irgendwie alles, ohne irgendwas zu verraten, ganz anders. Es geht um Geheimschriften, es geht um die Entzifferung, es geht um geheime Codes, es geht um einen Piratenschatz, um einen alchemistischen Spirit. Wo ist der Stein der Weisen? Und das ist ganz stimmungsvoll und dicht gezeichnet. Der Goldkäfer von Eric Corbeyrin, das ist der Autor, und Paul Marcel ist der Illustrator. Und übersetzt hat das Svenja Tengs. Das ist bei Knesebeck erschienen für 22 Euro und hat 48 Seiten. Eine ganz stimmungsvolle, schöne Edgar Allan Poe-Lektüre, besonders sinnlich mit vielen Farben.
Ja, soweit also unsere Buchtipps vom Krimi-Festival auf Kampnagel. Aber diese Folge ist noch nicht zu Ende.
Ja, wir haben nämlich noch mehr Tipps. Zuerst ein Buch, das Katharina auf der Bühne mit PowerPoint-Präsentation vorgestellt hat. Haben wir auch zum ersten Mal gemacht. Das hat mega geklappt. Das machen wir jetzt hier für euch nochmal anders.
Weil PowerPoint-Präsentation im Podcast einfach nicht so besonders gut funktioniert. Das Buch heißt Mördel. Das sind so Logikrätsel, die ein bisschen funktionieren wie Cluedo ohne Oberst von Gato. Und man muss dazu sagen, als wir auf Kampnagel waren, habe ich Daniel gefragt, kennst doch bestimmt Cluedo, ne? Und Daniel hat gesagt,
nie gespielt.
Und jetzt waren wir ja zusammen unterwegs und dann haben wir an einem Abend im Hotel diese Bildungslücke geschlossen und eine Runde Cluedo gespielt, Daniel, ne?
Und ich war gar nicht ganz schlecht, ich war zweiter Sieger.
Du warst zweiter Sieger und du hast dich wirklich gut angestellt. Ich war begeistert, wie schnell du die Regeln verstanden hast und auch engagiert mitgespielt hast. Du wolltest
ja, natürlich.
Schon auch.
Also in mir steckt ja auch ein bisschen was Kompetitives.
Mhm. Du wolltest schon den Mörder finden.
Na klar.
Also wie bei Cluedo ist bei Mördel der Ausgangspunkt, jemand wurde ermordet und man muss dann rausfinden, wo das Verbrechen geschehen ist, was die Tatwaffe war und wer der Mörder war natürlich. Und dazu gibt es immer drei Verdächtige, drei mögliche Tatorte und drei mögliche Waffen. Und das Ganze in vier Schwierigkeitsgraden. Man muss das so im Ausschlussverfahren dann. Der war in der Bibliothek, aber mit dem Messer und deswegen konnte das Messer nicht im Salon sein, deswegen musste das Messer im Arbeitszimmer sein. Ungefähr so funktioniert das, oder?
Genau, richtig.
Kann man wunderbar zu Weihnachten verschenken. Mördel von G.T. Kaba erschien bei Hansa Blau. 100 Fälle pro Buch und es gibt zwei Bände. Jeder Band kostet 16 Euro. Und das Schöne bei solchen Geschenken ist ja, man kann es dann direkt Weihnachten mit der ganzen Familie zusammen ausprobieren.
Jetzt haben wir noch zwei exklusive Krimi-Tipps für euch. Katharina und ich haben euch beide noch einen aktuellen Krimi mitgebracht. Und ich habe mich von dem Island-Krimi aus der Folge inspirieren lassen, denn mein Krimi spielt nebenan. Mord auf den Färöern. Katharina, das ist ja diese Inselgruppe unten rechts von Island, also zwischen Island und Schottland. Der Kommissar und die Robbenfrau ist der Untertitel. Also auf diesen sehr, sehr, sehr friedlichen Inseln geschehen plötzlich blutige, schlimme, ja, geradezu Ritualmorde. Entstellte Tote werden an besonders geschichtlichen Orten, an touristischen Hotspots gefunden. Zum Beispiel an der berühmten Statue der Robbenfrau. Das ist so eine alte Sage, dass Robben eigentlich Menschen mit Robbenfell sind und die einmal im Jahr aussehen. Egal.
Ja, die kenne ich.
Die kennst du sogar.
Das ist ein Selkies, ne?
Ja, und wusstest du, dass es ein Grab von James Bond auf den Färöern gibt?
Nein.
Also da haben die Färöer, weil er da in den Geschichten stirbt, haben die ihm ein Grab da gegraben und das ist dann so eine Pilgerstätte für James Bond-Fans. Und auch da liegt ein Toter. Und Experten aus Kopenhagen kommen und unterstützen jetzt die Inselcops, die anderes gewohnt sind und viel mit Schafen zu tun haben vor allen Dingen. Schafe haben immer Vorfahren auf den Färöern, habe ich schon gelernt. Also und was steckt dahinter? Also so ein durchgeknallter Ritualmord, Konkurrenz im großen Fischereibusiness oder ein Familiendrama. Denn auch die verstorbene Schwester des Kommissars hatte, wie sich herausstellt, auch etwas mit einem der Mordopfer in Tüttelchen zu tun. Ich habe noch nie ein Buch von den Färöerinseln gelesen und ich fand das ganz spannend, wirklich in dieser Abgeschiedenheit auf einer Schafsinselgruppe so blutige Morde zu erleben. Und ich habe auch wirklich Interesse gefunden an den Färöern und habe schon so mal unverbindlich mal geguckt, wie viel da so Flüge kosten und wo man da wohnen kann und was man sich alles angucken kann.
Nicht dein Ernst.
Doch wirklich, also Färöer wäre für mich schon ein interessantes Reiseziel und das hat dieser Krimi, also trotz dieses blutigen Zusammenhangs, bei mir geweckt. Carola Christiansen hat das Buch geschrieben. Mord auf den Färöern ist bei Gmeiner erschienen, hat 360 Seiten und kostet 17 Euro.
Wir haben uns ja gar nicht abgesprochen, welche Bücher wir jetzt hier noch als Zusatz mitbringen. Und ich war kurz, habe ich einen Schreck bekommen, dass wir vielleicht das Gleiche mitbringen, weil du gesagt hast, was in der Nähe von Island und du bist durch Island auf den Geschmack gekommen. Ich habe nämlich einen Krimi mitgebracht, der in Alaska spielt. Ah.
Aber das ist das ja ist, ganz weit weg.
Na,
das ist doch links in Amerika.
Ja, das ist links und ganz weit weg und einmal durch Kanada durch. Aber es ist ja vom Klima her ein bisschen ähnlich. Deswegen dachte ich kurz, Gott, wir haben doch jetzt bitte nicht den gleichen Krimi mitgebracht. Nein, ich habe mitgebracht eine bei Kampa neu herausgegebene Krimireihe von Dana Stabenow. Gerade erschienen, dieses neu aufgelegte Taschenbuch. Passend natürlich trotzdem zu Färöer und zu Island. Ich mag ja Bücher aus so abseitigen Regionen. Deswegen war ich sofort interessiert, als ich gelesen habe, Alaska und die Ermittlerin Kate Shugak ist eine Aleutin, die bei der Staatsanwaltschaft in Anchorage gearbeitet hat. Dann gab es da einen Vorfall. Sie hat gekündigt, sich zurückgezogen auf eine Farm in der Wildnis in Alaska. Du machst dir keine Vorstellung, wie weit das weg von allem ist. Da kommt man nur mit dem Schneemobil oder mit dem Flugzeug hin. Und sie versorgt sich da selbst und lebt da ganz alleine mit ihrer Wolfshündin. Und dann steht eines Tages ihr Ex-Boss und Lover Jack mit dem FBI vor der Tür, mit so einem Typen vom FBI, und bittet sie um Hilfe, denn ein Ermittler ist im Park verschwunden. Und dann haben sie einen Ranger hinterhergeschickt, der den Ermittler suchen sollte, auch verschwunden. So, jetzt soll Kate ran und rausfinden, was mit denen passiert ist. Und auch hier hat mich vor allem das Setting interessiert und dann auch wirklich begeistert. Also wie man so in Kälte und Dunkelheit lebt, finde ich ja unbegreiflich.
Und man fragt sich, warum?
Ja, naja, wenn man da geboren ist, zieht man jetzt auch nicht unbedingt nach Hawaii. Aber wie man das aushält dann und warum die dann auch noch so ganz abgeschieden und da alleine lebt, da wird ja durchdrehen vor Panik. Wenn da ein Schneesturm kommt, komme ich da nie wieder weg.
Das sind also, da spielt überhaupt kein Zugereister mit, sondern das sind alles da Leute, die da geboren sind und da aufgewachsen sind.
Doch, der Jack ist glaube ich, Kanadier, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau.
Denn es geht ja meistens bei solchen abgelegenen Orten, gibt es ja immer einen, wie auch in unserem Island-Krimi, der kommt aus Finnland und hat dann so einen neuen Blick, einen frischen Blick und erklärt uns mit seinem Blick dann die Eigenheiten dieser abgelegenen.
Nee, es spielt schon sehr viel, also das spielt auch eine große Rolle. Das fand ich eben auch so interessant, dass man so erfährt, wie diese US-Gesetze das Leben der indigenen Völker da verändert haben und wie die einfach zwischen uralten Traditionen und neuen Einflüssen so hin und her meandern und viele nicht klarkommen. Also ist ja ganz groß Drogen, großes Problem, Alkohol, großes Problem, weil sie sich nicht so richtig entscheiden können. Gehören sie nun in die alte Welt oder in die neue Welt? Und es wird ihnen in vielen Punkten auch gar nicht leicht gemacht. Und Kate ist eben eine, die den neuen Weg gegangen ist, die ja dann zur Staatsanwaltschaft nach Anchorage gegangen ist. Und ihre Großmutter ist noch ganz verhaftet in den alten Traditionen und bedauert das und versucht es auch zu verhindern, dass sozusagen die neue Welt in die alte Welt eindringt. Und das ist so ein immerwährender Konflikt in dem Buch. Und das fand ich sehr interessant. Dana Stabenow. In der Kälte Alaskas, übersetzt von Mechthild Sileti, erschien bei Kampa als Taschenbuch für 17 Euro. Das ist jetzt Band 1 der Kate Shugak-Reihe. Und wie gesagt, eine Wiederauflage ist 1996 schon mal bei Scherz erschienen. Aber merkt man dem Buch nicht an, das Alter. So, an dieser Stelle, wissen alle, kommt eigentlich das Quiz. Heute habe ich da mal was Besonderes vorbereitet, Daniel. Nämlich Quiz verpackt in einen weiteren coolen Tipp aus dem Bereich Krimi.
Also Quiz macht mir Angst und cooler Tipp für einen Krimi soll es schmackhaft machen.
Genau, es haben uns nämlich einige Hörer gemailt und um mehr Non-Book-Tipps gebeten. Also Non-Book, damit werden in der Branche ja Sachen bezeichnet, die mit Büchern zu tun haben, aber keine Bücher sind. Mhm. Also zum Beispiel so ein Puzzle mit literarischem Motiv hatten wir ja auch schon mal. Oder sowas wie das Bridgerton-Memory. Mhm. Und da habe ich jetzt passend zur Krimi-Folge mitgebracht Agatha Christie Trivia. Das ist so eine Art Trivial Pursuit für Agatha Christie-Themen.
Oha!
Ne? Und das ist natürlich, da können wir jetzt einfach mal.
Aber das sind dann ziehen. Schwere Fragen wahrscheinlich für Agatha Christie 1000 und so.
Es gibt drei Schwierigkeitsstufen. Wir können ja mit der ersten mal anfangen. Guck mal, und das ist nämlich so, das ist allein schon so nett verpackt. Was würdest du sagen, was das ist?
Das sieht mir nach dem Orient Express aus. Ja, so ein kleiner Waggon. Und aus jedem Fenster schaut jemand anderes in 20er-Jahre-Klamotten raus.
Genau. Und dann kann man das öffnen und dann sind hier so drei Blöcke an Karten. Jetzt gucke ich mal, was ist welches. Ist Schwierigkeitsgrad 1. Ah, hier habe ich schon den richtigen Stapel erwischt. Und das ist jetzt verschiedene Kategorien sortiert. Mordmethoden, Zitate, Bühne und Leinwand, Romane und Erzählung.
Gibt es Multiple Choice auch?
Ja.
Ah, gut.
Gut, ne? Und Orte und Schauplätze, Figuren und Fälle, dann eine extra Miss Marple, Poirot und zu Agatha Christies Leben. So, jetzt kannst du mal, das ist so ein bisschen wie beim großen Preis, du darfst jetzt dir mal eine Kategorie aussuchen. Du, entweder sagst du einfach eine Farbe oder
sagst... Agatha Christies Leben hätte ich gern.
Okay, dann das ist rot, dann ziehe ich da mal eine raus. Und die Frage lautet... Nee, die ist zu einfach.
Also entschuldige mal, was ist da?
Das kann ich auf keinen Fall.
Was wäre das denn gewesen?
Was wäre das gewesen?
Die ist zu einfach. Was ist das denn für neue Quizregeln hier?
Die Frage wäre gewesen, Agatha Christie liebte Eisenbahn. Im Jahr 1928 erfüllte sie sich einen lebenslangen Traum und unternahm eine Reise mit welchem Luxuszug?
Mit dem Orient Express.
Sag ich doch zu einfach.
Ding. Ja, hier, ich, bloß weil ich mal was weiß, ist das doch nicht so einfach. Was sind das denn plötzlich für Quiz-Kategorien?
Das stimmt. Okay, nochmal Agatha Christie Leben. 100 Leben. Ja. Was war Agathas zweiter Ehemann Max Mallowan von Beruf? Mhm. A, berühmter Archäologe, B, Pilot, C, preisgekrönter Journalist.
Du war, hättest es gewusst?
Ja, ohne Multiple Choice.
Oh. Ich würde sagen Archäologe.
Ja,
stimmt. Ja, sie war doch da auch archäologisch unterwegs, genau.
Ja, genau.
So, jetzt bist du
jetzt
dran.
Jetzt darfst du, genau.
So, was hättest du denn gern? Mordmethoden, Zitate?
Ich nehme mal Fälle.
In Blausäure von 1945 löst der schneidige Colonel Race zwei Giftmorde. Aber für wen arbeitet er? Oha. Für den britischen Geheimdienst, für die britische kanadische Polizei oder für die Times?
Mhm. Blausäure erinnere ich mich, dass ich das mal gelesen habe, aber das ist sehr, sehr lange her. Keine Ahnung, für was der gearbeitet hat. Ich sag mal, für die Times.
Das war für den britischen Geheimdienst.
Mhm.
1945, ja. Total, ja, interessant,
ne?
Ja.
Ja, nee, das reicht noch nicht. Wir nehmen jetzt mal Schwierigkeitsstufe 3.
Ach so, das war ja 1.
Das war
dieser riesengroße Stapel war 1.
Ja, aha. Ja, genau, das war 1.
Ich hätte gern Mordmethoden.
Mit welcher Waffe wurde Mrs. McGinty in 4 Frauen und ein Mord getötet?
Mhm.
A, ein Zuckerhammer, B, ein Hockeyschläger oder C, ein Stöckelschuh?
Oh.
Was ist denn ein Zuckerhammer?
Zuckerhammer wüsste ich auch nicht und das ist so absurd, deshalb würde ich sagen, es ist ein Zuckerhammer.
Das stimmt.
Ja.
Was wir jetzt nicht geklärt haben, ist, was ist ein
was
Zuckerhammer?
Was ist ein Zuckerhammer?
Keine Ahnung, immer. Hammer aus Zucker.
Ja, mit, da macht man wahrscheinlich aus den groben
Zucker feinen Zucker.
Feinen Zucker.
Du meinst, das ist sowas, was in deiner Küchenschublade sein könnte?
Hier kann, schau mal sowas, ja, das ist so ein Wikipedia, jetzt die Zuckerhut. Aha. Was ist ein Zuckerhammer? Die Tuareg verwenden einen Hammer von besonderer offizierter Form, um Zuckerstücke zu zerschlagen, die sie in ihren Tee gaben. Das gilt jetzt.
Die Tuareg.
Ja, genau.
Und die haben so silberne Zuckerhämmer, ja, wie da auf dem
doch,
Bild.
Ja, genau.
Ist klar. Naja, auf jeden Fall für Krimi-Fans ist das schön. Agatha Christie Trivia. Man, es sieht auch so schön aus hier. Das ist immer so ein kleines Glas wie aus der Apotheke auf, mit Giftaufkleber auf dieser Mordmethodenkarte und auf der Agatha Christies Leben sieht man sie am Schreibtisch sitzen und
oh, ja,
auf der Schreibmaschine schreiben. Das ist ganz schön gestaltet. Mal was anderes, wenn man nicht ein Buch verschenken will, aber weiß, jemand ist großer Krimi-Fan, könnte man zu diesem Quiz greifen. Agatha Christie Trivia, 300 Fragen zur Königin des Verbrechens aus dem Lawrence King Verlag.
So, jetzt haben wir, glaube ich, wirklich Tipps für alle Krimi-Fans zum Miträtseln, zum Mitraten und zum sich gruseln und zum bekifft lesen. Ja, genug Tipps bis zum nächsten Special. Das kommt bestimmt, weil Krimi ist wirklich ja eines der beliebtesten Genres oder wenn nicht das beliebteste Genre. Und auch bei euch, das hat ja unsere Umfrage ergeben.
Ja, und nächsten Freitag gibt es dann wieder eine reguläre Folge mit Jan und Daniel. Den Bestseller haben wir letzte Woche schon ausgelost. Ein anderes Leben von Caroline Peters. Hast du schon gelesen?
Ich habe es gerade runtergeladen und werde es nach dieser Aufzeichnung lesen. Also wir freuen uns auch noch über eure Impulse dazu zu Caroline Peters. Schreibt doch einfach an eatreadsleep@ndr.de.
Die Adresse steht natürlich auch immer in unseren Shownotes, genau wie der Link zum Newsletter-Abo. Und zum Rezept, diesmal hatten wir ja Glückskekse, ja, schon fast vergessen, so lange ist das inzwischen her. Deswegen lass uns doch nochmal einen öffnen zum Schluss, so einen kleinen Sinnspruch auf den Weg.
Ja, also erstmal hier, ich krieg die gar nicht auf.
Mit?
Du bist schon am Essen.
Ich hab's schon auf.
So.
Ich hab das Papier
mitgegessen. Oh, sei glücklich, nicht perfekt.
Oh.
Und bei dir?
Bei mir steht, über Vergangenes mach dir keine Sorge, dem Kommenden wende dich zu, chinesisches Sprichwort.
Ja, das ist ja aus derselben
Glückskeks-Fabrik-Schublade. Aber es ist ganz schön,
schön
fürs Ende so einer Folge.
Genau.
Jetzt wenden wir uns nämlich dem Kommenden zu, der nächsten Folge.
Das ewige Rad.
Das ewige
Podcast, Literaturpodcast.
Ewige Glückskeksrad bei Eat, Read, Sleep.
Und da vor der Tür steht doch glatt Oke Bandixen. Den holen wir jetzt mal ganz spontan rein.
Spontanes Reinholen. Wir haben eigentlich jetzt einen anderen.
Oke, wir nehmen gerade Eat, Read, Sleep auf. Und dann sag doch nochmal, das ist doch live hier.
Ja, das ist live.
Oke, wirklich unabgesprochen, komm doch mal her.
Oke kann ein eigenes Mikrofon kriegen.
Ah ja, das ist nicht wie bei einem Leuten.
Das ist immer das Mindeste.
Oke Bandixen, der Host des neuen Super-Duper Beatles-Podcasts.
Von NDR Kultur und der Super-Duper Beatles-Experte seit jeher. Ein ganz kurzer Tipp nur, denn wir machen bald nochmal einen ausführlicheren Tipp. Wie geht's, Oke?
Gut, danke. Ich bin mittendrin immer noch, krieg Geschichten von Leuten zugeschickt, die schon den Beatles-Podcast gehört haben, die mir erzählen, wie sie selbst das erlebt haben, als John Lennon erschossen wurde, wie sie selbst im Kaiserkeller waren. Jemand hat mir geschrieben, dass er den Tisch der Tante von Astrid Kircher, die ja damals diese ersten Fotos auf dem Kiez gemacht hat von den Beatles, besitzt und sehr stolz darüber ist. Also werde mit Geschichten überhäuft und ich sehe schon mehrere weitere Folgen vor mir.
Ah, das ist sehr schön. Vielleicht müssen wir einmal kurz nochmal sagen, worum es geht im Beatles-Podcast. Um die Hamburger Jahre der Band, um die erste Zeit der Beatles auf dem Hamburger Kiez, als die erstens noch zu fünft waren. Das erklären wir jetzt hier nicht weiter. Bitte den Podcast hören. Und zweitens alle noch minderjährig und dann landen die ausgerechnet auf der Reeperbahn.
Die Beatles sind eben nicht als Beatles, als Weltgruppe in Liverpool geboren worden, sondern sie sind eigentlich entstanden hier in den runtergerockten Kaschemmen auf dem Hamburger Kiez.
Und das ist genau das, was wir erzählen in diesem Podcast, dass es wirklich die entscheidende Zeit war. Nicht nur eine Jugendanekdote, wo man sagt, ich hatte da mal einen komischen Job früher oder so, kann man ganz lustig erzählen. Nein, es sind entscheidende Dinge passiert. Die Beatles sind hier zu der Band geworden, die wir später alle kennen oder die wir jetzt kennen. Und die haben das Handwerkszeug hier gelernt und die sind den richtigen Leuten hier begegnet. Das hat alles in Hamburg stattgefunden.
Und diese Geschichte, und es ist wirklich eine Geschichte zum sich rein versenken, mit Musik, mit ganz vielen Archiv-O-Tönen, mit Zeitzeugen, mit einem wunderschönen Gesamtsound, die könnt ihr hören im Podcast Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre in der ARD-Audiothek. Und was machst du jetzt hier noch, Oke? Willst du uns aus dem Studio schmeißen?
Ja, eigentlich ja. Ich hätte jetzt noch was zu tun hier, aber ich mach dir mal.
Wir sind gerade fertig.
Ja, da war alles dabei. Spannung, Spiel, Spaß und zwar keine Schokolade, aber Glückskekse.
Ja, besser kann's kaum werden.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Eat, Read, Sleep.
Ja, und hier also unser eigentlicher Podcast-Tipp, der für diese Folge vorgesehen war, den wir unbedingt euch auch noch ans Herz legen wollen, denn diesmal könnte er gar nicht passender sein. Es geht um eine Krimi-Buchreihe.
Und zwar um die Gerion-Rath-Bücher von Volker Kutscher, der übrigens auch schon bei uns hier im Podcast zu Gast war, in Folge 16 nämlich. In einem Podcast vom RBB erzählt Volker Kutscher jetzt nochmal ganz ausführlich von dem Jahrzehnt, in dem seine Krimis spielen, die ja die Vorlage für die große ARD-Serie Babylon Berlin waren.
Der Zerfall Babylons heißt dann auch dieser Geschichtspodcast und in jeder Folge geht es da um ein Jahr von 1929 bis 1938, also vom Glanz der Weimarer Republik bis zu den düsteren Vorboten des Krieges. Ein Muss für alle Gerion-Rath-Fans. Und diesen Podcast, der Zerfall Babylons, den findet ihr natürlich in der ARD-Audiothek. Den Link packen wir euch wie immer in die Shownotes.